Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Kanzleramtsminister gibt sich bedeutungsschwanger. Möglicherweise historisch sei die Debatte heute zwischen Bund und Ländern. Es geht um die Corona-Regeln und es geht um Verschärfung angesichts steigender Infektionszahlen. Die Geschichte der Medizin hat Professor Philipp Osten im Blick. Er leitet das Medizinhistorische Museum am Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Wethi.
Glauben Sie, Sie müssen den nächsten neuen Glaskasten aufmachen für dieses Treffen heute?
Das weiß ich nicht. Das würde ich eher bezweifeln. Natürlich ist jedes Ereignis historisch, was vergangen ist. Nun ist das ja etwas, was erst heute stattfindet. So kann ich das noch nicht sagen. Es gab aber ein Treffen vorher, im März schon. Und da war in den Medien viel von einem Flickenteppich die Rede. Mhm. Und das ist ganz interessant, nicht? Wenn wir uns so die Pandemie-Eindämmungsverordnungen angucken, dann sind die natürlich unterschiedlich, denn das ist Ländersache. Und das ist aus gutem Grund Ländersache, weil das ja eine polizeiliche Maßnahme ist. Und in einer Demokratie ist das gar nicht so einfach, die persönlichen Freiheitsrechte so massiv einzuschränken, wie das jetzt in dieser Zeit ist. Und da sucht natürlich, wer kann, einen möglichst breiten Kompromiss. Und um das anzumahnen, hat Herr Braun wahrscheinlich von diesen historischen Dimensionen gesprochen, die er sich erhofft. Denn er erhofft sich einen Durchbruch.
Ja, inwieweit ist denn Ihr historisches Interesse geweckt, wenn eine solche Zusammenkunft schon im Vorfeld als historisch angekündigt wird?
Wie kommt der darauf? Also der Begriff historisch liegt irgendwie in der Luft seit Februar. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns vorkommen, als seien wir aus der Zeit gefallen. Also so etwas hat es lange nicht gegeben. Das liegt einfach daran, dass wir es nicht mehr gewohnt waren, dass es Krankheiten gibt, gegen die, sagen wir salopp, kein Kraut gewachsen ist, sondern wir mit Methoden vorgehen müssen, die sich von den Seuchenschutzverordnungen der Kaiserzeit nur in Nuancen unterscheiden und von den Pestordnungen der frühen Neuzeit eher graduell. Denn die Maßnahmen sind ganz ähnlich, nicht? Also man versucht, die Grenzen zu schließen, man versucht, die persönliche Freiheit einzuschränken, man versucht, Menschen in Quarantäne zu stecken. Nur das, was neu ist, ist, dass wir das mit Methoden der Information tun. Nicht? Also es gibt Podcasts beziehungsweise Radiogespräche mit Berliner Virologen, die sind so wie Vorlesungen und man könnte im Prinzip ein Virologietestat in der Fußgängerzone abnehmen, habe ich so den Eindruck. Das ist ein ganz positiver Effekt, sodass eigentlich das delegiert ist an den Einzelnen, diese Maßnahmen durchzuführen. Das gelingt mehr oder weniger und im Moment eben halt zunehmend weniger.
Sie haben schon damit begonnen, Corona-Objekte nachzufragen und auch zu sammeln. Was ist das dann zum Beispiel?
Also wir haben dazu aufgerufen, diese Objekte aufzubewahren, damit man sie tatsächlich seinen Kindern und Enkeln zeigen kann, weil tatsächlich wir annehmen, dass das eine Zeit ist, an die man sich erinnern wird, wie an die Cholera in den 1830er Jahren. Und dazu haben wir aufgerufen und es haben dann Kolleginnen und Kollegen ein Corona-Archiv aufgesetzt. Das ist eine Internetseite, wo man sich diese ganzen Objekte, auch kleine Videos und so weiter, ansehen kann. Und das ist so ein bisschen auch wie früher, da gibt es so, man nannte das apostrophäische Zeichen, also Zeichen, um etwas abzuwehren. Und neulich fuhr ich neben einem amerikanischen Straßenkreuzer und der hatte an seinem Rückspiegel ein großes Coronavirus hängen. Das ist tatsächlich etwas, was man früher auch hatte mit Votivgaben, wo man eben halt die kranken Organe abgebildet hat und in die Kirchen getragen hat. Gleichzeitig gibt es tolle Masken. Diese Volkskunst der Masken ist etwas, womit sich meine Kollegin Marion Rüsinger im Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt beschäftigt. Die sammeln diese Masken und auch wir kriegen eben halt ganz tolle Fotografien, beispielsweise von den Schildern gezeigt, in denen gebeten wird, doch Abstand zu halten. Aber auch Kinderzeichnungen sind darunter, mit denen in dieser ersten Phase des Lockdowns eben halt diese Pandemie verarbeitet wurde.
Tatsächlich verbinden viele ja den Begriff historisch mit noch nie dagewesen. Jetzt haben Sie die Pest angesprochen, Sie haben die Cholera angesprochen. Greift unser Gedächtnis einfach auch zu kurz?
Gut, ich meine, wir haben ja seit den 50er Jahren, seit der Einführung der Antibiotika, seit den 60er Jahren, seit der Einführung der Grippeimpfung und der Impfung gegen viele sehr, sehr gefährliche Krankheiten, die so ansteckend sind, dass wir sie Kinderkrankheiten nennen, doch nicht mehr die Situation, dass plötzlich durch eine neue, unbekannte Krankheit viele Menschen sterben. Das letzte Mal war das im Jahr 1981, als HIV/AIDS aufkam. Und tatsächlich sehen wir jetzt aber, anders als damals, eine Entwicklung in der Echtzeit. Also in den 80er Jahren hat es ja ewig gedauert nach Gefühl, bis überhaupt eine Testmethode vorlag. Und dieser Test sprang dann erst nach 3 oder 4 Wochen nach möglichem Kontakt an. Heute haben wir die Möglichkeit, mit Schnelltests oder eben halt mit Direktnachweisen innerhalb von 4 bis 6 Tagen herauszufinden, gab es eine Infektion, gab es einen Viruskontakt oder nicht. Und das ist tatsächlich etwas Neues. Wir haben ganz neue Nachweismethoden, die uns einfach eine ganz neue Form der Pandemie-Entwicklung vermitteln.
Welche Vorläufer haben Beherbergungsverbot und Sperrstunde, um Seuchen zu bekämpfen?
Oh, das gibt es schon sehr, sehr lange. Also erst sind das natürlich die Pestordnungen, in denen das steht. Vor mir liegt jetzt gerade zufällig eine Bestimmung aus Danzig von 1833. Da geht es um die Pocken. Da war das dann so, dass man Schilder mit der Aufschrift Pockenpest an den Häusern anbrachte, wirklich Polizisten vor die Tür stellte, selbstverständlich alle Festivitäten einstellte, Zusammenkünfte verboten hat, als eine Pockenepidemie auf Danzig zurollte. Und man hat das damals aber, weil man schon eine Impfung hatte, nämlich die Kuhpockenvakzine, relativ schnell wieder eindämmen können.
Um die Tuberkulose einzudämmen, werden zu Beginn des 20. Jahrhunderts Draußenschulen eingeführt. Ist das eine Alternative zur vorgeschlagenen Verlängerung der Weihnachtsferien?
Ja, einige gibt es auch noch. Heute. Es gibt so eine Waldschulbewegung, in der tatsächlich der Unterricht draußen stattfindet. Es gibt beispielsweise in Berlin, da gab eine orthopädische Klinik für körperbehinderte Kinder. Da fand der Unterricht von Mai bis Oktober draußen statt, egal wie das Wetter war, da gab es so Unterstände. Das liegt einfach daran, dass Licht und Luft damals die einzigen wirklich wirksamen Heilmittel gegen die Tuberkulose zu sein schienen. Den ersten Nobelpreis für Medizin gab es für so eine Lichtbehandlung der Hauttuberkulose. Und das ist tatsächlich etwas, was es seit dieser Zeit gegeben hat. Auch alle Krankenhäuser hatten Sonnenterrassen, um dort die Tuberkulosepatienten zu behandeln. Das gilt für alle Krankenhäuser, die zwischen 1900 und 1950 gebaut worden sind.
Haben Sie als Medizinhistoriker das Gefühl, Sie leben in einer spannenden Zeit?
Ich habe natürlich das Gefühl, dass ich häufiger gefragt werde, weil man sich von uns erhofft, dass wir Auskunft darüber geben können, wie das weitergeht. Und es ist aber leider vermessen, das anzunehmen. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, ähnlich wie Herr Braun.
Schade.
Ja, das tut mir leid.
Philipp Osten vom Medizinhistorischen Museum am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Welti.